zu tun. Letzten Sonntag durfte ich aushäusig das weitergeben, was ich gleich weitergebe. Und das war in Bremervörde. Und ich habe gesehen, dass wenigstens zwei Bremervörde hier sind, vielleicht sind es auch mehr. Könnt ihr mal ganz kurz ein Handzeichen geben, wer aus Bremervörde gekommen ist? Drei. Saphira, du warst letzten Sonntag nicht dabei, aber ihr beiden wart da. Und deswegen bitte ich euch, die Pointe nicht vorab zu nehmen. Also ein kleines Feintuning vorgenommen. Es ist also nicht ganz eine Kopie dessen, worum es letztes Mal ging, weil es auch mit dem Einstiegsvers zu tun hat. Aber trotzdem wird euch das weitgehend bekannt vorkommen. Und jetzt komme ich zur zweiten Frage. Die habe ich nämlich letzten Sonntag aufgestellt. Warum? Ihr braucht keine Antwort geben, ihr könnt euch die Antwort auch so gedanklich machen. Warum sind wir hier zusammen? Warum sind wir hier zusammen? Da kreisen jetzt die Gedanken, das kann ja alles Mögliche so in einem jetzt auslösen. Ich sage, wir sind hier zusammen, um vorbereitet zu sein. Vorbereitet ist natürlich sehr ein allgemeiner Begriff, vorbereitet worauf? Und dazu komme ich zum Schluss nochmal, worauf wir vorbereitet sein sollen. Aber vielleicht deckt sich das ja mit dem, was jetzt in den Köpfen so schon in Bewegung gebracht wird. Ich möchte mit euch, mit Ihnen durch einige biblische Verse gehen und bitte jetzt mal die Technik, Markus, diese Verse an die Wand zu werfen. So, das sind 9 Stellen, unterschiedlich gefärbt, das hat einen Grund. Die entscheidenden Verse sind alle entscheidend, aber um die Nachfolge sozusagen unterstreichen, sind die grün markierten. Aber dazu müssen wir uns mit den gelben auch vorbereitungsmäßig ein bisschen beschäftigen. Die erste Stelle ist der Wochenvers, der über dieser Woche steht. Den finden wir im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, 8b. Und interessant an diesem Vers ist, er ist sozusagen die Ergänzung oder Erfüllung dessen, was vor einer Woche dran war. Der Wochenvers für heute heißt: Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und damit man den Zusammenhang auch weiß, lese ich auch den von letzter Woche nochmal vor, der lautete, da spricht Jesus zu seinen Jüngern: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollbracht werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Was ist denn geschrieben worden von den Propheten von dem Menschensohn? Und genau das, was heute in der Wochenlosung dran ist, ist das, was geschrieben steht. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Es ist ja nicht nur so, dass er die Werke des Teufels durch sein Kreuzestun zerstört hat, sondern er hat uns in die Freiheit geführt. Er hat uns erlöst und das ist sein ganz elementarer, zentraler Auftrag. Jesus hatte einen klaren Auftrag, den er bis zum Schluss ausgeführt hat. Da gab es kein Zweifeln, kein Überlegen, keine Skepsis. Das war eine ganz klare Botschaft, die er hatte. Und wenn wir uns jetzt mal die zweite Stelle angucken, Hebräer 12, 1b bis 2a, da steht was ganz Bedeutsames. Lasst uns laufen, schreibt der Briefschreiber, lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Der Maßstab, ihr Lieben, meines Glaubens richtet sich oder orientiert sich nach dem, wie Jesus das vorgelebt hat. Ich sagte ja am Anfang, er hatte einen klaren Auftrag, den hat er bis zum Ende durchgeführt. Das ist schon ein starkes Wort, was hier im Hebräerbrief steht. Aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist mein Vorbild. Nach ihm möchte ich mein Glaubensleben eigentlich auch gestalten und ausrichten. Und dann passiert etwas, was sicherlich alle von uns kennen. Und da begegnen wir der Jahreslosung. Aus Markus 9, 24, da sagt der Vater zu Jesus, als es um diese Begegnung geht und das kranke Kind, wo etwas zu Hause liegt: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ist ja irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also entweder glaube ich oder ich glaube nicht. Aber da steckt genau das drin, glaube ich, womit wir immer zu tun haben. Wir wissen, dass Jesus an unserer Seite ist. Und wir wissen unseren Glauben. Und wir wissen, was wir mit ihm erlebt haben. Sind überzeugt davon. Er hat sich offenbart in vielfältiger Form schon in unserem Leben. Kann ich von mir berichten, werde ich gleich noch mal was zu sagen. Und trotzdem komme ich immer wieder an einen Punkt, wo ich merke, hilf meinem Unglauben. Irgendein Umstand, der eingetreten ist, wo ich wieder am Zweifeln bin, am Überlegen bin und vielleicht versuche, das selber irgendwie in die Hand zu nehmen. Und wo es dann darum gilt, auf den Hebräer-Teil zu gucken, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Wenn wir uns mal so ein bisschen Jesus angucken, dann gibt es zwei Momente in seinem Leben, wo er mit Sicherheit auch gerungen hat, diesen Auftrag, den er von Gott bekommen hat, auch wirklich auszuführen. Das ist am Anfang seines Wirkens, als er in die Wüste geführt wird, 40 Tage am Darm ist, und wahrscheinlich wird es in der Zeit am Ende gewesen sein, wo er wirklich schon sehr daran zu knabbern hatte, dass er unterversorgt war. Und genau in dem Moment kommt der Teufel und versucht ihn dreimal. Und Jesus widersteht ihm ebenfalls dreimal, indem er Dinge aus dem Alten Testament ihm vorhält. Und die waren so schlagkräftig, diese Argumente, dass der Teufel von ihm abließ. Nun machen wir einen großen Zeitsprung. Jesus ist kurz vor der Vollendung seines Auftrages. Er ist im Garten Gethsemane. Bittet drei seiner Jünger, mit ihm dort zu wachen und für ihn da zu sein. Wir wissen, das konntest du vergessen, die hatten alles andere zu tun, als, sage ich mal, an ihn zu denken. Und da haben wir wieder einen Moment, wo Jesus vom Teufel angefochten wird und Jesus betet: Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und dann kommt das Entscheidende: aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und im Lukas-Evangelium, das ist, kann man vielleicht nur ergänzend dann lesen, wenn man sich das anguckt, die Begebenheit im Gethsemane, da steht ein schöner kleiner Passus darunter. Da steht dann: und ein Engel kam und half ihm. Also Jesus hat mindestens zweimal während seines Wirkens auf Erden in einer Situation gesteckt, wo es ihm ganz, ganz schlecht ging. Und wo gerade beim zweiten Mal Gott, sein Vater, in besonderer Behutsamkeit dafür gesorgt hat, dass er diesen Auftrag zu Ende führt. Und das, ihr Lieben, finde ich besonders mutmachend, weil die Situation, in die wir stecken können, wenn es darum geht, meinen Glauben zu hinterfragen oder daran zu denken, bin ich, hilf meinem Unglauben, dann finde ich es gut zu wissen, aha, auch Jesus, der ohne Sünde war, hatte auch seine Probleme und seine Nöte. Und das ist etwas, was durchaus auch Halt geben kann. Auch er war den Anfechtungen unterworfen. Kommen wir zur nächsten Stelle. Hebräer 4, Vers 15. Sehr mutmachend bezogen auf das, was ich gerade sagte. Da steht, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Das ist natürlich der elementare Unterschied zu ihm und uns. Er war immer ohne Sünde, aber er ist trotzdem versucht worden. Und das ist der Punkt, dass wir wissen dürfen, auch Jesus, er ging es schlecht. Hin und wieder zumindest. Und das dürfen wir als Ermutigung auch voll in Anspruch nehmen. Oder die nächste Stelle, 1. Korinther 10, Vers 13. Auch etwas Mutmachendes. Da schreibt Paulus, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Also in was für Lebensumstände wir auch fallen. Hier steht, wir werden da durchgetragen und wir werden da nicht dran kaputt gehen. Eine feste Zusage aus Gottes Wort. Glaube, um im Glauben unterwegs zu sein, ist eine Lebensaufgabe. Und das wird, je länger ich mit Jesus unterwegs bin, immer intensiver. Und ich glaube auch, dass unser Glauben immer stärker wird, solange wir mit Jesus unterwegs sind, weil wir auch immer wieder Erfahrungen mit ihm machen. Und trotzdem, wir werden immer wieder auch an Momente kommen, wo die Jahreslosung, und die verfolgt mich häufig, muss ich sagen, in diesem Jahr, immer wieder ein Thema für uns sein wird. Wir immer wieder zu hinterfragen, woran liegt das eigentlich, dass ich so häufig so kleingläubig bin? Woran liegt das? Und Herr, bitte hilf mir, dass ich auf Spur bleibe. Und dann haben wir diese guten Verse, die uns da auch zur Seite stehen. Der Glaube führt letztlich zur Nachfolge. Ohne Glauben ist Nachfolge auch unmöglich. Und wenn wir nachfolgen, dann hat das zunächst mal eine persönliche Konsequenz, aber im Anschluss hat es dann auch Konsequenzen für andere, mit Menschen, mit denen wir zu tun haben. Also Auswirkungen auf mich selber, ich werde gläubig, werde Gotteskind, folge ihm nach und weiß um meine persönliche Beziehung, die ich zu Jesus habe. Und dann passiert etwas, was im Missionsbefehl seinen Ursprung findet. In dem Moment, wo ich gläubig werde und Jesus nachfolge, fange ich an, das nicht für mich zu behalten. Das ist unmöglich. Ich kann das, was ich erlebt habe, nicht für mich behalten. Das muss raus. Das ist auch ein göttlicher Auftrag. Und das ist auch bewusst so gemacht. Denn wir, jeder Einzelne von uns, der gläubig ist, ist ein Werkzeug Gottes und fungiert und dient dazu, anderen weiterzusagen und Gottes Reich zu bauen. Das ist ja letztlich das, was dahinter steht. Ich hatte ja eben gesagt, ich habe ein paar Beispiele, die das so ein bisschen verdeutlichen. Und ich kann immer sehr viel an Dingen, die ich in der Firma erlebe, verdeutlichen. Viele von euch, von Ihnen wissen, dass ich in einem Firmengebetskreis bin. Und mich hat das gerade bei uns im Team, wir haben ein 9-Mann starkes Team in Hamburg, ein paar noch in Toulouse, die wissen das nicht, aber die Hamburger wissen das. Da ist es mir am Anfang, als ich neu in das Team dazu kam, sehr schwer gefallen, zu sagen, dass ich zu einem Gebetskreis gehe. Das musste sich erst entwickeln. Irgendwann hatte ich den Mut, das zu tun. Und erstaunlicherweise, von denen, die jetzt in meiner Mannschaft sind, ist leider, das wäre ja noch vielleicht eine Vision, die man hat, ist leider keiner jetzt mit in den Gebetskreis gekommen. Aber, und das ist ein sehr interessantes, sie respektieren das. Am Anfang habe ich noch so gesagt, ja, ich habe jetzt, ich gehe mit euch nicht Mittagessen, so, ich habe jetzt meinen Gebetskreis, donnerstags mittags. So, und wenn, mittlerweile brauche ich das konkret gar nicht mehr sagen, dann sage ich nur, jetzt hier wegen mir ist es 11:30 oder kurz vor 11:30, bis später, so nach dem Motto, ihr wisst, wo ich bin. Und die wissen auch, wo ich bin. Der eine sagt dann irgendwann, ach so, du gehst jetzt wieder zu deinem Gebetskreis. Stimmt. Das Schöne ist, und das möchte ich eigentlich auch als positives Zeugnis weitergeben, wenn wir Jesus bekennen, dann löst das in anderen Menschen etwas aus. Und ich habe bisher, ich glaube, nur ein einziges Mal erlebt, dass jemand da vollkommen dicht gemacht hätte und das vollkommen abgelehnt hat, richtig bösartig wurde quasi, habe ich einmal erlebt, aber in sonst keinem weiteren Fall. Es passierte irgendwas. Anderes Beispiel, habe ich letzte Woche dort in Bremervörde auch weitergegeben, das Gebet am Tisch. Die einfachste Art und Weise, Zeugnis abzugeben. Meistens treffe ich mich ja, bin ich ja mit Leuten zusammen, hin und wieder treffe ich mich auch mal mit meinen Gebetsbrüdern dort, aber in der Regel habe ich ja mit Kollegen zu tun, die da eher anders geartet sind. Und dann, wenn ich mich dann mit denen zum Beispiel alleine treffe, dann frage ich die vorm Essen immer, ob sie was dagegen hätten, wenn ich mit ihnen bete. Oder wenn ich vorm Essen bete. Dann wird sich mal zurückgelehnt, große Augen gemacht. Nein, sie hätten nichts dagegen. Dann bete ich laut, ich ziehe unsere beiden Namen da ein, danke fürs Essen, für den Tag, für die Gemeinschaft und das war's. Damit habe ich dann schon im Prinzip erstmal alles erledigt. Auf ganz einfache, natürliche Art und Weise. Dass man vorm Beten essen, ist ja nichts ungewöhnlich. Das kennt man ja bei uns in den Kreisen zumindest noch. Also etwas, was auch nachklingt in den Menschen, mit denen man zu tun hat. Mit dem einen weiß ich noch, das war total interessant. Kurz nachdem ich dann gebetet hatte, haben wir die ganze Zeit über Gemeindegeschichten und so weiter gesprochen. Also das hat das ganze Thema des Mittags bestimmt. Das war interessant. Nur dadurch, dass man am Anfang gebetet hat. Andere Geschichte, auch interessant. Auf dem Flur. Ich bin in der Teeküche und da kommt einer aus dem gehört nicht zu unserem Team, ist so eine Nachbarmannschaft und wir begegnen uns in der Küche und er fragt mich, was ich am Wochenende vorhätte. Da habe ich überlegt, das war das Wochenende, als ich den Predigteinsatz hatte, dann sage ich ihm das nicht, ich weiß auch nicht, ich war da noch skeptisch und dann sage ich einfach, du, ich wollte es mal probieren, ich habe gesagt, du, ich habe einen Predigteinsatz am Sonntag. Aha, und worum geht's? Sage ich, um Nachfolge. Ich habe nicht mehr gesagt, ich habe gesagt, um Nachfolge. Und dann kam etwas unglaublich. Dann kam, ich hatte nur Nachfolge gesagt. Und er guckt mich dann so an und sagt, Nachfolge Jesu? Danke. Stimmt, Nachfolge Jesu. Darum soll es gehen. Was mir da auch auffiel, ist, die Menschen haben irgendwo immer noch etwas mit dem Glauben zu tun. Also es ist nicht komplett weg. Es wird ein Impuls ausgesendet und dann wird sowas auf einmal weitergegeben und sie werden dann besser erinnert. Der Impuls, Nachfolge Jesu, vollkommen richtig, hat er von sich aus gesagt. Ich wusste da gar nicht mehr zu sagen. Also ich fand das eine tolle Erfahrung. Das hat mir irgendwo gezeigt, was hindert es uns? Was hindert uns, etwas weiterzugeben? Was dann passiert, liegt absolut in Gottes Hand, aber ich kann nur sagen, das ist total faszinierend, was sich aus einem kleinen Körnchen, was man so ausgestreut hat, auf einmal für Dinge ergeben. Das muss ja gar nicht bedeuten, dass der dann sich bekehren lassen will oder so. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, nur etwas weiterzugeben. Und was diese Welle, die dann entsteht, das ist höchst faszinierend. Da möchte ich auch jeden ermutigen, weil ich glaube, wir haben manchmal Angst davor, etwas weiterzugeben, weil wir denken, oh, das ist unpopulär, das möchte man nicht wissen und wer weiß, vielleicht werde ich dann hier nachher noch schikaniert. Deswegen kann ich absolut nicht bestätigen. Also es ist anders. Noch ein drittes Beispiel. Etwas, was meine Eltern für uns als Familie praktizieren, jahrelang schon. Sie praktizieren, für uns zu beten, seitdem wir verheiratet sind, seitdem wir Kinder haben. Regelmäßig. Und ich glaube, da haben wir eine ungeheure große Verantwortung, dass wir unseren Kindern Gottes Wort mitgeben, dass wir für sie beten, immer und immer wieder. Und das gilt nicht nur dafür, dass wir für die Kinder beten, sondern dass wir zum Beispiel auch für unsere Ehepartner beten, die nicht gläubig sind. Dass wir sie in dieses Gebet mit einbeziehen. Denn ich bin 100% davon überzeugt, das, was wir beten, da liegt Segen drauf. Da liegt der Segen drauf für die Person, für die wir beten, da liegt der Segen drauf für mich, weil ich gebetet habe. Ich gebe in dem Moment, wo ich für jemanden bete, Gott die absolute Ehre. Und nichts freut ihn mehr als das. Und dann wird er handeln. Er wird handeln auf seine Weise, ja. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Aber er wird handeln. Und ich möchte euch auch da motivieren. Bleibt dran am Gebet. Dass meine Eltern für uns oder für mich gebetet haben, hat uns den absoluten Segen gebracht. Wir sind gläubig geworden. Unsere Kinder werden im Glauben groß. Linda und ich, wir dürfen uns darüber freuen, dass wir Großeltern werden dieses Jahr, weil unsere große Tochter in Siegen studiert, schwanger ist und sie dort auch ein ganz besonderes Glaubensleben auch führt. Und das resultiert alles aus diesen Gebeten, die Generationen vorher gesprochen worden sind. Wir haben eine ungeheuer große Verantwortung. Also, betet ohne Unterlass, fordert uns Paulus auch auf. Ganz, ganz wichtig. So, aber nun soll es ja auch nochmal konkret um die Nachfolge gehen. Was haben wir denn davon? Warum lohnt sich denn die Nachfolge überhaupt? Da wollen wir uns jetzt die grünen Bibelstellen zu angucken. Matthäus 6, 33. Also wer eine Bibel dabei hat, darf natürlich gerne nachschlagen. Matthäus 6, 33. Wir befinden uns mitten in der Bergpredigt. Was steht denn da? Da geht es vom Schätzesammeln und vom Sorgen. Das ist das Thema, was Jesus dort gerade so den Leuten erzählt. Und im 33. Vers heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Was heißt das mit dem alles zufallen? Wenn wir zuerst nach Gottes Gerechtigkeit trachten und nach dem, was ihm gefällt, dann werden wir beschenkt. Beschenkt mit Dingen, vielleicht brauchen wir sie überhaupt nicht, aber wir werden einfach beschenkt, weil Gott sich so sehr freut darüber, dass wir ihm die Ehre geben und ihm den Mittelpunkt einräumen, dass wir Dinge einfach noch dazu bekommen. Einfach so. Also, Nachfolge lohnt sich. Lukas, nächste Stelle, 18, 28 bis 30. Lukas 18, so. Auch wieder so eine Geschichte. Jesus war mit den Leuten zusammen. Ein reicher Mann kam und fragte: Herr, was muss ich tun, das Leben zu erben? Und Jesus führt das erstmal auf: halt das. Und der Mann sagt: Das habe ich alles getan. Und dann kam er zum Kern der Sache. Eins fehlt dir aber noch, sagt Jesus dann zu ihm. Du bist ein reicher Kerl, gib alles den Armen und folge mir nach. Und das war zu viel für den guten jungen Kerl. Der hing zu sehr an seinem Geld, wendet sich traurig ab und geht. Ja, das hat natürlich Jesus beschäftigt. Und dieses Ereignis greift Petrus jetzt auf in diesen Versen, um die es jetzt geht. Und Petrus spricht jetzt also zu ihm: Siehe, Jesus, wir haben, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt. So ein kleiner Vorwurf. Was haben wir denn davon, dass wir dir jetzt nachfolgen? Wir haben doch auch alles aufgegeben. Nur mit dem Unterschied, dass wir dir nachgefolgt sind. Und jetzt sagt Jesus etwas. Wahrlich, ich sage euch, Es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt um des Reiches Gottes willen. Und jetzt kommt das Entscheidende, dass er es nicht vielfach wieder empfange in dieser Zeit. Also was immer ich aufgebe für euch, für Jesus, für den Glauben, und das hier sind ja materielle Dinge und auch menschliche Beziehungsangelegenheiten gemeint, was auch immer ich aufgebe, es wird mir vielfach vergolten werden. In dieser Zeit, also nicht erst später, sondern noch zu Lebzeiten. Und, ergänzt Jesus hier noch, in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Das hast du sowieso schon in dem Moment, wo du Jesus nachfolgst. Das ist dir sowieso schon sicher. Aber du kriegst diesen Bonus oder wie immer man das formulieren will, also diese Zugaben, die bekommt man bereits schon zu Lebzeiten. Dadurch, dass ich ihm den ersten Platz einräume. Weitere Stelle, Johannes 10, 10b. Da sagt Jesus, es geht um den guten Hirten, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Dafür ist er gekommen, um uns reich zu machen, um uns zu versorgen, um uns ja, mit ihm alles zu schenken. Und auch wieder etwas sehr, sehr Erbauendes und Mutmachendes. Weitere Stelle. Hebräer 10, 35. Da schreibt der Briefschreiber. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Alle Stellen, die uns deutlich machen, Nachfolge lohnt sich. Wir werden beschenkt in einer Form, wie wir es uns nicht vorstellen können. Und was können wir uns schon vorstellen? Man kann sich dies oder das vielleicht denken. Jesus beschenkt uns in einer ganz anderen Weise. In einer Weise, wo wir dann auch merken, wir brauchen nichts anderes. Oder das, was wir brauchen, kriegen wir sowieso. Aber wir werden erfüllt. Erfüllt mit dem, was wirklich wichtig für uns ist. So, wir kommen langsam zur Landung. Sabine hatte das ja anfangs schon gesagt. Wir befinden uns in der Passionszeit. Die läuft seit Mittwoch. Und die Passionszeit ist ja kirchlich gesehen diese 40 Tage, wie wir sind, oder 60, nee, 60 hast du gesagt, ne? Ich weiß gar nicht. Ist ja kirchlich eine Einrichtung, so will ich es mal formulieren, um uns auf Ostern vorzubereiten. Die eigentliche Leidenszeit von Jesu ging ja nur von Palmsonntag bis Karfreitag, also nur 6 Tage. Aber ich finde das gut, dass man diese Passionszeit in einem so großen Umfang anlegt, um eben in dieser Zeit sich besonders auch auf das, was wirklich Ostern passiert ist, zu besinnen. Und da gibt es in dieser Gemeinde ein Projekt, das finde ich total klasse, nennt sich Oikos. Und es geht darum, das griechische Begriff steht für Haus, weil sich die ganzen, wenn ich das so richtig wiedergebe, weil sich die ganzen Gemeinschaften, die damals zusammenkamen, im Haus abspielten. Da hat man also alles viel gemacht, gegessen, geschlafen, Gottesdienst miteinander gefeiert und so weiter. Und der Sinn dieses Projektes ist auch ein Fasten, aber kein Fasten nahrungstechnischer Art. Das wird ja so pauschal immer gesagt, ja, ich faste jetzt, verzichte auf dies, ich verzichte auf das und esse das nicht mehr und so weiter und so weiter. Aber hier geht es, und das finde ich das Besondere dabei, eben nicht um das Fasten vom Essen, sondern es geht um das Fasten von Freizeit. Freizeitfasten. Interessant, ne? Was ist das? Freizeitfasten. Das heißt nichts anderes, als dass man die Zeit der Freizeit, und damit verbringe ich ja einen Großteil meiner Zeit, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, Hobby ist so ein Ding, was mich ungeheuer sehr stark einbinden kann, dass ich bewusst Zeiten, die ich sonst vielleicht anders genutzt hätte, für Gott aufwende, im Gebet bin und konkret für die Dinge bitte, die mein konkretes Umfeld bestimmen. Nachbarschaft, Verwandtschaft, Kinder in der Schule, die Eltern, Gemeinde, Gesundheit, all diese Dinge, die mein Leben sozusagen ausmachen, die sollen in dieser Zeit besonders im Fokus genommen werden. Und das finde ich ganz wichtig, weil uns das dann auch wieder zu dem hinführt, worum es eigentlich geht. Nachfolge lohnt sich. Und ich habe das mit Sicherheit auch schon selbst erlebt, oder Sie, wenn ich mich sehr stark geistlich beschäftige, sei es zur Vorbereitung einer Predigt, einer Andacht oder Vorbereitung in einem Hauskreis oder wenn ich mir einfach Zeit nehme zu beten oder christliche Lieder zu hören, zu singen. Also mir geht das jedenfalls so, dann kommt auf einmal ein Gefühl des inneren Friedens. Und man merkt auf einmal, wie Gottes Geist am Wirken ist. Und man wird auch erfreut darüber, dass ich mich damit beschäftige. Das ist etwas, was sich sofort auch spürbar umsetzen lässt. Also möchte ich Ermutigung aussprechen. Probiert es aus, immer wieder. Ich meine, die allermeisten Wunder werden das doch schon ausprobiert haben. Es ist immer wieder ein Phänomen. Man beschäftigt sich mit Gott, mit seinen Dingen und erlebt Veränderungen, positive Veränderungen. So, und jetzt habe ich ja am Anfang von dieser Frage gesprochen. Warum sind wir hier zusammen? Und ich hatte ja gesagt, weiß ja nicht, welche Gedanken sich der eine oder andere gemacht hat. Wir sollen vorbereitet sein, wenn wir, oder werden. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Das ist meine persönliche Meinung. Und worauf? Und da fällt mir jetzt eine Geschichte zu ein aus der Vergangenheit in einer Bremer Gemeinde. Die beiden, die jetzt aus Bremerförde sind, wissen, was da kommt. Wir waren zwar Besuch in einer Bremer Gemeinde, ich weiß nicht mehr, worum es ging, war auch egal, aber das, was ich am Schluss dort mitbekam, das hat eigentlich bei mir den ausschlaggebenden Effekt ausgelöst. Auf der Innenseite des Einganges zur Gemeinde konntest du von außen nicht sehen, das konntest du nur sehen, wenn du innen drin bist und rausgehst. Da stand über dem Türbogen: Sie betreten das Missionsfeld. Das stand auf der Innenseite. Ist klar. Also, Sie betreten das Missionsfeld. Tja. Und damit war die Botschaft ganz in vier Worten eigentlich sofort ausgesprochen. Sie betreten das Missionsfeld. Das heißt, wenn wir uns hier treffen, werden wir vorbereitet auf das, was ab Montag oder vielleicht schon heute Nachmittag in irgendeiner Form uns begegnet. Das Missionsfeld, liebe Gemeinde, liegt direkt vor unserer Haustür. Und darum geht es. Im Missionsfeld aktiv zu sein. Danke fürs Zuhören. Ich werde noch mal so beten. Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das wird sich so ziemlich jeder Christ immer wieder mal fragen. Und das ist auch ganz normal und ganz menschlich. Und danke, Herr, dass wir dann dein gutes Wort haben, diese erbauenden Verse und wissen, dass du gerade in diesen Momenten, wo wir schwach sind, wo es uns nicht gut geht, besonders durchträgst und stärkst. Und daher, wo es uns gut geht, und wir das Gefühl haben, stark im Glauben zu stehen, ja, da bestätige das bitte und lass auch wirklich was Sichtbares daraus sich ergeben, Herr, dass wir auch erleben, wie du dich offenbarst durch unser Leben. Und das tust du. In dem Moment, wo wir zu dir gehören, werden wir mit dem Heiligen Geist versiegelt und ja, dann geht das Glaubensleben erst richtig los. Danke für all das, Herr, was ich und was wir mit dir erleben und dass uns das immer wieder auch zeigt, dass wir eine lebendige Beziehung zu dir haben und dass du leibhaftig an uns wirkst und uns vollenden wirst, so wie du das ja auch in deinem Wort zusagst. Wir werden vorbereitet auf das ewige Leben. Was für eine Aussicht, was für ein Ausblick. Danke für uns heute hier und danke dafür, dass du uns vorbereitest, Herr, dass du uns genau das Rüstzeug an die Hand gibst, was wir brauchen, um in der nächsten Woche auch bestehen zu können und dass wir wissen dürfen, Herr, du bist an unserer Seite und nichts kann uns scheiden von deiner Liebe. Und so befehlen wir uns dir an. Amen.